Advent, Advent, herzlich willkommen im Ankunftsmonat Dezember zu einer neuen Ausgabe des Kirchenmagazins KR55 bei O1. Am Mikrofon sind für Sie heute Thomas Schiebluch
und Antje Thielking. Wir möchten mit Ihnen einen Streifzug wagen durch Bethlehem. Wie sah Bethlehem aus zur Zeit Jesu Geburt und möchten einen historischen Blick darauf wagen? Wir möchten ins Gespräch kommen mit Professor Dr. Michael Sommer, Althistoriker an der Karl-von-Ossietzky-Universität in Oldenburg. Herr Sommer, herzlich willkommen bei uns.
Schön, dass ich hier sein darf. Vielen Dank.
Herr Sommer, ich lese Ihnen mal ein paar Sätze aus einer bekannten Geschichte vor, aus dem Lukas-Evangelium im 2. Kapitel, aus der Weihnachtsgeschichte. Dort heißt es: Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zur Zeit, der Quirinius Statthalter in Syrien war. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeglicher in seine Stadt. Da machte sich auch Josef aus Galiläa aus der Stadt Nazareth in das judäische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem. Darum, dass er von dem Hause und Geschlechte Davids war, auf das er sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe, die war schwanger. Und als sie da selbst waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Vertraute Worte einer bekannten Geschichte, Glaubensgut seit Generationen. Wie hören Sie als Althistoriker so eine Geschichte?
Nun, kritisch natürlich. Wie alles, jeder Quelle rückt man als Historiker mit Kritik zu Leibe. Und wenn man Althistoriker ist, ist das Neue Testament natürlich auch nur erstmal eine Quelle. Da ist etliches drin, wo ich sagen würde, ja, das stimmt. Wir können also die Personen, den Statthalter bestimmen. Das sind Leute, die hat es wirklich gegeben. Wir wissen natürlich, dass es den Kaiser Augustus gegeben hat. Wir wissen auch, dass die Römer in ihren Provinzen und Judäa gehörte zu der Zeit noch nicht zur Provinz Syrien, wurde aber von dort gewissermaßen ferngesteuert, dass die Römer in ihrem Imperium regelmäßig einen Zensus durchgeführt haben. Das heißt, sie haben die Leute gezählt, sie haben die zu dem veranlagt, was Staaten immer am wichtigsten ist, nämlich Steuern. Und sie haben geguckt, wer wohnt da eigentlich. Also das ist plausibel.
Das sind die Fakten.
Das sind die nüchternen Fakten. Wo man jetzt sagen muss, was nicht plausibel ist, was halt Lukas oder wer immer das Lukas-Evangelium geschrieben hat, gerne so gehabt hätte, ist, dass Jesus von Nazareth in Bethlehem zur Welt kommt. Das wissen natürlich die Theologen besser, warum das so sein muss. Wir Historiker würden Jesu Geburt eher nach Nazareth verlegen.
Wie sah denn die Welt damals aus? Sie haben schon gesagt, die Römer, uns allen bekannt. Wir haben vielleicht eine ungefähre Vorstellung, wie sah das Römische Reich damals aus? Wie sah die Welt aus, in der Jesus zur Welt kam?
Nun, zunächst mal natürlich vormodern. Ja, es gab alles das, was wir heute für selbstverständlich erachten. Verkehr, Kommunikation, all das gab es nicht. Das heißt, Nachrichten, wenn sie denn von Rom nach zum Beispiel Judäa reisten, brauchten ziemlich lange dafür. Kürzer, als wenn es das Römische Reich nicht gegeben hatte. Das stellte schon sozusagen den Höhepunkt der Entwicklung, die möglich war, dar. Aber vergleichsweise lange. Ich würde mal zwischen 10 Tagen und 14 Tagen rechnen. Also erstmal ist es eine viel größere Welt, als wir sie heute haben. Wir können uns gar nicht vorstellen, wie groß die ist. Dennoch könnte man sagen, dass das Römische Reich schon das Endprodukt eines Prozesses war, den wir auch als Globalisierung verstehen können. Wenn wir uns jetzt nochmal aus der Sicht der Zeit Jesu 700, 800 Jahre in die Vergangenheit zurückversetzen, dann war das Mittelmeer und mit dem haben wir es ja hier zu tun, ein Raum, der eigentlich nur aus weißen Flecken auf der Landkarte bestand. Wenn sie irgendwo lossegelten über das Meer, so wie Odysseus etwa. Und sie kamen dann irgendwo an, dann wussten sie nicht, wo sie hinfuhren und was sie dort für Menschen erwarteten, wie die Landschaft aussah, was es dort unter Umständen für Handelsgüter gab. All das wussten sie nicht. Und zur Zeit Jesu stellte sich die Welt aber schon ganz anders dar, wenn sie irgendwo im Mittelmeer lossegelten und dann irgendwo hinfuhren. Dann wussten sie erstens ganz genau, wo sie hinkamen, wer dort wohnte. Sie konnten sich mit einer der zwei Sprachen, Latein oder Griechisch, mit ziemlicher Sicherheit dort verständigen. Sie hatten, wenn sie dorthin kamen, den gleichen Rechtsstatus wie zu Hause. Es gab so etwas wie Rechtssicherheit für sie. Es gab eine genaue Vorstellung davon, was für Güter man woher bezog und wohin die gemeinhin verhandelt wurden. Es gab so etwas wie ein gemeinschaftlich geteiltes Weltwissen. Und das ist ja eigentlich schon eine ganze Menge. Das sind im Grunde genommen die Grundbestandteile von Globalisierung. Also wenn wir uns jetzt genau angucken, was war das für eine Welt? Sie ist schon ziemlich anders als unsere Welt heute, aber sie ist noch viel mehr anders als die Welt, wenn wir jetzt von Jesus 700, 800 Jahre zurückgehen.
Augustus wird erwähnt, wörtlich, Augustus der Erhabene. Kann man sich vorstellen, dass Augustus Kunde bekommen hat von Jesu Geburt oder ist das etwas, was man sich vielleicht nicht vorstellen kann?
Ich glaube, wir müssen das alles ins rechte Licht rücken. Für den römischen Kaiser war das dort, was in Judäa passiert ist, schon relativ weit weg. Derjenige, der sich zunächst mal mit den Ereignissen zu befassen hatte, das war der römische Statthalter in der Provinz Syria, die gerade 60 Jahre zuvor gegründet worden war. Und da können wir davon ausgehen, dass der eine relativ konkrete Vorstellung davon hatte, was in Judäa, in Jerusalem und umzu so los war. Dass der von Jesus von Nazareth und von dieser Geschichte, von der hier die Rede ist, Kunde gehabt hat, das fällt auch wieder schwer zu glauben. Der wird sicherlich, wenn wir dann später in das Leben Jesu gucken und schauen, was es da für Unruhen gibt, wenn mal wieder hier ein Prophet aufgetreten ist. Wir kennen das ja auch alles aus Life of Brian. Von solchen Entwicklungen wird der wahrscheinlich schon Nachricht bekommen haben. Am Ende, wir wissen, der Statthalter Pontius Pilatus ist mit dem Prozess gegen Jesus befasst gewesen. Das ist aber auch noch immer eine lokale Angelegenheit. Der Kaiser in Rom, Augustus oder dann sein Nachfolger Tiberius, die werden davon nicht besonders viel mitbekommen haben.
Willkommen zurück bei dem Kirchenmagazin bei O1 KR 55. Zusammen mit dem Althistoriker Michael Sommer blicken wir auf die Geburtsgeschichte von Jesus von Nazareth. Herr Sommer, wie sah denn das Altersleben in einem, Sie haben es vorhin erwähnt, von Römern besetztem Land aus?
Ja, also ich erinnere jetzt wieder an Life of Brian. Da gibt es ja die wunderschöne Szene.
Kennen wir,
da sitzt die Volksfront von Judäa im Theater und Reg fragt: "What did the Romans ever do for us?" Und dann kommt die Aquädukte, Schule, Gesundheitssystem. Das sind natürlich die Antworten, die er überhaupt nicht erwartet. Ja, also die Römer haben den Leuten, die sie erobert hatten, ein Angebot gemacht. Das Angebot lautete Zivilisation, Teilhabe. Also man konnte, wenn man dazugehören wollte, tatsächlich dazugehören. Man konnte von diesem Angebot profitieren und man konnte, wenn man jetzt zum Beispiel hier, nehmen wir mal jetzt nicht Judäa, sondern man sitzt hier in Germanien, es ist saukalt und jetzt kommen die Römer und bringen etwas, das nennen sie Finestra. Ja, und die Germanen nennen das dann eben Fenster. Und das kann man in die Höhlen, in den Häusern reinbauen und man hat es dann im Winter gemütlich warm. Sowas, es ist ein positives zivilisatorisches Angebot. Und das haben die Römer den Leuten gemacht. Und für die übergroße Mehrheit der Menschen, die in den Provinzen wohnten, die die Römer erobert hatten, war dieses zivilisatorische Angebot überzeugend. Das heißt, sie sind darauf eingegangen und sind dann im Laufe von ein oder zwei Generationen, ohne dass sie das groß gemerkt haben, selber zu Römern geworden. In einem Teil der Welt hat dieses zivilisatorische Angebot nicht funktioniert. Und das ist ausgerechnet Judäa, weil dort die Juden ein so inniges Verhältnis zu ihrem einzigen Gott hatten, dass sie es überhaupt nicht verputzen konnten, dass die Römer ankamen und plötzlich eingefordert haben, ihr Kaiser soll auch göttlich verehrt werden. Das ist eigentlich ein Missverständnis, weil Göttlichkeit bedeutet für die Juden etwas völlig anderes, als es das für die Römer bedeutet. Und überall in der ganzen römischen Welt hatte niemand ein Problem damit, den Kaiser als Gott zu verehren. Da hat auch niemand gefragt, ist der jetzt wirklich Gott oder wie ist es eigentlich? Sondern es war einfach so klar, dass jemand, der so haushoch über einem selbst steht, das kann nur ein Gott sein. Für antike Menschen war der Herr eines Sklaven, der wurde von dem Sklaven auch göttlich verehrt. Das war überhaupt kein Problem. Für die Juden stellte sich das Problem ganz anders dar. Für die besteht ein grundsätzlicher Substanzunterschied zwischen göttlich und nicht göttlich. Da muss man scharf zwischen trennen. Und göttlich kann eben tatsächlich nur Jahwe, nur der eine Gott sein, dessen Namen man ja auch nicht aussprechen darf. Und deswegen gerät der römische Anspruch auf kultische Ehren für den Kaiser und der Jahwe-Kult in Judäa, das gerät mehr oder weniger notwendig in Konflikt. Hellenistische Herrscher vorher hatten schon dieselbe Erfahrung gemacht. Jetzt mussten sie die Römer eben auch machen. Und deswegen verfängt dieses zivilisatorische Angebot, das die Römer auch den Juden selbstverständlich machen, nicht. Oder es verfängt nur zum Teil. Es gibt viel zu wenig, um eine kritische Masse zu bilden, die jetzt da loyale römische Bürger werden könnten. Und deswegen ist und bleibt Judäa so ein Unruheherd.
Und doch hat es die Römer gereizt, dort zu bleiben.
Ja, wo die Römer einmal waren, da sind sie in der Regel hingegangen, um dann auch nicht dort wieder wegzugehen. Also weggehen war für die Römer überhaupt keine Option. Das haben sie tatsächlich nur einmal überhaupt gemacht, nämlich hier in Germanien. Nach der Niederlage des Varus gegen Arminius haben die Römer gesagt, also diese germanischen Wälder, die sind wirklich die gesunden Knochen unserer Legionäre nicht wirklich wert. Da gehen wir wieder weg. Aber in Judäa, das konnten sie nicht machen. Da hing viel zu viel von dem ganzen Herrschaftssystem, das sie sich dort im Orient aufgebaut hatten, hing davon ab, dass das mit Judäa funktionierte. Und deswegen musste es da die brachiale Machtdemonstration sein. Und der Vertreter dafür, das ist eben Titus, der den Mozart so schön vertont hat.
Das klingt so ja fast schon einladend. Wir bringen euch Aquädukte, wir bringen euch Schulbildung, wir bringen euch Zivilisation, aber nicht immer ist in der Besatzungsmacht so friedliebend. Wie muss man sich's denn wirklich im Alltag vorstellen?
Ja, natürlich hat es Konflikte gegeben. Es hat immer, wie bei jeder Veränderung, wenn die Römer irgendwo hingekommen sind, hat es Gewinner und Verlierer gegeben. Und die Verlierer haben natürlich erstmal versucht, die römische Herrschaft wieder abzuschütteln. Deswegen hat es, das ist so ein Klassiker, so etwa nach einer Generation hat es dann in verschiedenen Teilen, jeweils nach der Annexion durch das römische Imperium, hat es dann in verschiedenen Teilen der römischen Welt Revolten gegeben. Also insofern ist Judäa ist jetzt gar nicht die einsame Ausnahme, aber die Ausnahme ist sozusagen die Konstanz dieser Unruhen und dass das überhaupt nicht einzudämmen ist. Und dass die Juden auch bis zum Äußersten gehen. Im Übrigen ja nicht nur den Römern gegenüber, sondern auch ihren eigenen Leuten gegenüber. Denn wer von den Juden mit den Römern kollaborierte, der war genauso der Feind wie die Römer.
Und da sind wir wieder bei KR55, dem Kirchenmagazin bei O1. Zusammen mit unserem Studiogast, dem Althistoriker Michael Sommer von der Uni Oldenburg, tauchen wir heute ein in die biblische Weihnachtsgeschichte.
Und dort wird erzählt von der Geburt Jesu in Bethlehem. Kann man etwas sagen zu der Bedeutung von Bethlehem in diesem, wie Sie es umschrieben haben, doch unruhigen, weit von Rom entfernten Zipfel?
Bethlehem war zur Zeit Jesu im Kaff. Man weiß auch nichts Archäologisches. Es geht halt nur darum, dass sich eine Prophezeiung erfüllt. Und deswegen muss Jesus in Bethlehem zur Welt kommen. Und deswegen muss man natürlich die Akteure irgendwie nach Bethlehem manövrieren. Und das passiert in der Weihnachtsgeschichte.
Bethlehem hat, ja, heute ist es nicht mehr so ein Kaff, ein bisschen größer geworden. Wie sieht es denn heute da aus in diesem spannungsreichen Gebiet?
Ja, die Juden nennen es Judäa, wir nennen es die Westbank. Wir haben konkurrierende Ansprüche auf Land, auf andere Ressourcen, auf Wasser, die der Region zusetzen, den Menschen, die da leben.
Also historisch haben wir schon gehört, würde der Historiker sagen, das ist ganz woanders passiert, die Geburt. Aber nehmen wir mal an, Maria und Josef suchen da jetzt heute den Stall. Mit welchen Problemen hätten sie zu kämpfen?
Ja, erstmal hätten sie mit Grenzen zu kämpfen. Die Grenze ist eine Errungenschaft, kann auch sagen, eine Errungenschaft in Anführungsstrichen, die der moderne Nationalstaat überhaupt erst dahin gebracht hat. Der Nationalstaat ist in der Region überhaupt noch nicht alt. Der feiert sozusagen gerade seinen 100. Geburtstag und das ist nach historischen Dimensionen ja nichts. Vor 100 Jahren haben sich zwei Herren zusammengesetzt, ein Franzose und ein Engländer, Sykes und Picot, und die haben ein Abkommen unterzeichnet, das zwischen den voraussichtlichen Siegermächten des Ersten Weltkriegs die Region aufteilt in ein französisches Mandatsgebiet und in ein britisches Mandatsgebiet. Französisch wurden dann in der Folge Syrien und der Libanon, britisch wurden Jordanien, der Irak und das heutige Israel. Und dann gingen diese Mandatsmächte sukzessive daran, Grenzen durch den Wüstensand zu ziehen und daraus Staaten im europäischen Sinne zu machen. Ob sie jetzt den Menschen da damit unbedingt einen Gefallen getan haben, indem sie diese spezifische europäische zivilisatorische Errungenschaft dahin gebracht haben, lasse ich jetzt mal dahingestellt sein. Aber für die meisten Menschen, deren soziale Bindungen, deren Familien, deren Stammesstrukturen dadurch zerrissen worden sind, war das vermutlich eher nicht so gut.
Die Kriege im Nahen Osten halten uns nach wie vor in ihrem Bann. Wie sähe denn, gibt es so etwas, einen Friedensplan aus althistorischer Sicht aus? Kann man so etwas formulieren?
Na, es ist natürlich immer schwer, aus der Geschichte, aus der Vergangenheit in die Zukunft zu schließen. Wenn die Geschichte eins bereithält, dann die Lehre, dass man immer in Alternativen denken kann. Und wenn wir jetzt mal vergleichen, die Gesellschaft dort heute mit ihren Problemen und die Gesellschaft vor 2000 Jahren, dann sehen wir, vor 2000 Jahren hat es auch Probleme gegeben. Es hat blutige Konflikte gegeben, aber das Ganze konzentriert sich tatsächlich auf Judäa. Also das ist das große Pulverfass, das den Römern da um die Ohren geflogen ist. Ansonsten, wenn man sich zum Beispiel mal eine kleine Stadt am Euphrat im heutigen Syrien anguckt, Dura Europos, da haben wir ein gutes archäologisches Bild von dieser Stadt. Und wir sehen, wie Menschen ganz unterschiedlicher religiöser Richtung, Pagane, also Heiden würde man heute sagen, Juden, Mithras-Anhänger, Christen, die haben dort alle friedlich Tür an Tür gewohnt. Und das war auch überhaupt kein Problem. Die Leute hatten überhaupt kein Problem, damit umzugehen, dass derjenige, der möglicherweise gerade über die Straße wohnte, dass der völlig anders geprägt war, religiös, vielleicht auch ethnisch, vielleicht auch von der Hautfarbe her, durchaus auch sprachlich, als man selbst. Und das auszubalancieren, das ist sozusagen die große Errungenschaft, die Imperien wie das Römische schaffen. Sie haben überhaupt keine Probleme, solche Unterschiede auszuhalten. Imperiale Gesellschaften sind, das hat der Historiker Jürgen Osterhammel mal gesagt, sind strukturell tolerant. Das heißt nicht, dass die in jeder Beziehung tolerant sind und dass da sozusagen so ein Anything goes herrscht, sondern das bedeutet, dass sie in der Lage sind, eben Diversität, Unterschiede auszuhalten. Und genau das kann der Nationalstaat nicht. Der Nationalstaat will immer homogenisieren. Das ist ein Erbe der Französischen Revolution. Die Französische Revolution hat gesagt, la nation une et indivisible, die Nation ist einig und unteilbar. Und deswegen darf es da keine Unterschiede geben. Die Leute müssen möglichst alle in ein Kästchen passen. Genau das Konzept, wenn Sie das auf den Nahen Osten anwenden, ist das tödlich. Das fliegt Ihnen um die Ohren.
Sie hören KR 55, das Kirchenmagazin bei O1. Wir sind heute auf Advent und Weihnachten eingestellt. Gibt es eine Faszination, die für Sie von der Geschichte des Lukas-Evangeliums ausgeht?
Ja, es ist, glaube ich, einer der ikonischen Texte. Es ist also selbst in unserer doch nicht mehr so bibelaffinen Zeit ist das, glaube ich, ein Text, den ganz viele Leute noch irgendwie zumindest passiv drauf haben. Und also ich merke das selbst jetzt bei meinen Studenten, die können damit noch was anfangen. Und ich glaube, es ist wahrscheinlich gerade deswegen was Ikonisches, weil es so was Einzigartiges ist. Es ist ja die Menschwerdung eines Gottes. Für die Menschen in der Antike war das etwas ganz Selbstverständliches, aber für uns ist das etwas Exzeptionelles. Und ich glaube, diese Grenzüberschreitung zwischen Göttlichkeit und Menschlichkeit, die ist etwas, das berührt uns ganz unmittelbar. Und vermutlich liegt da der Funke drin, der von diesem Text auf die Menschen so stark überspringt.
Sehnsucht, Funke, der überspringt, da steckt eine Menge drin in diesem Text. Würden Sie dem christlichen Glauben auch zutrauen, auch so eine Tür zum Frieden zu öffnen, also diese Sehnsucht nach Frieden, die auch gerade an diesem Text auch wieder festgemacht wird, auch gerade in den Weihnachtsgottesdiensten, trauen Sie das dem Glauben zu, dem christlichen?
Ja, ich glaube, also einem Glauben, der durch so viel gegangen ist wie das Christentum und sich historisch auch jetzt so viele Male neu erfunden hat, dem traue ich das durchaus zu. Glauben an sich, also wenn man es als Historiker sieht, ist weder eine gute noch eine schlechte Sache. Aus dem Glauben kann alles Mögliche folgen. Die Menschen begehen im Namen des Glaubens, wir sehen es ja jetzt auch gerade wieder in Syrien, im Irak, die unvorstellbarsten Gewalttaten. Aber gleichzeitig kann uns, glaube ich, auch der Glaube zu besseren Menschen machen. Und das Christentum, das sich doch jetzt sehr stark als eine Religion des Friedens, auch der Toleranz, durchaus auch der Aufgeschlossenheit gegenüber Fremden begreift, kann das vielleicht ganz gut. Es sollte aber doch nicht auf so viel Eigenes verzichten, wie es das hin und wieder tut. Also die beiden Gestalten Bedford Strom und Marx jetzt in Jerusalem auf dem Tempelberg ohne Kreuze. Das finde ich, das ist dann wieder eine Grenzüberschreitung, die in der Selbstverleugnung viel, viel zu weit geht.
Wie sieht Weihnachten in der Familie Sommer aus? Mit Kirchgang?
Ja, durchaus mit Kirchgang. Auch wenn ich bin, glaube ich, der klassische Kulturprotestant. Also ich bin selbst, Max Weber hat gesagt, er ist religiös unmusikalisch. Wenn das für Max Weber gilt, dann gilt das für mich auch. Ich kann mir nicht den Glauben zu eigen machen. Ich sehe aber, dass da viele gute Dinge drinstecken. Und ich, das habe ich auch durch Max Weber gelernt, dass ich viel, viel tiefer in der protestantischen Tradition und in vielen Punkten auch in der protestantischen Ethik drin stecke, als ich das selbst überhaupt früher für möglich gehalten habe. Also selbst wenn ich nicht an alles glaube, was mir im Gottesdienst gesagt wird, dann kann ich das sehr wohl genießen.
Aber inwiefern hat denn oder haben unsere protestantischen oder auch katholischen Wurzeln dazu beigetragen, dass wir nun in Europa 70 Jahre Frieden feiern können?
Ich glaube schon ganz massiv. Also ich denke, ein Punkt, den die christlichen Konfessionen gemein haben, ist die starke Betonung des Individuums. Und dass das Individuum vor allem auch mal Rechte hat dem Staat, der Gemeinschaft, der Gesellschaft gegenüber. Ich glaube, das ist etwas, das steckt ganz, ganz tief im Luthertum nun ganz besonders stark, aber überhaupt, denke ich, in der christlichen Religion drin. Es ist aus der Bibel abzuleiten, es steckt tief in der christlichen Dogmatik drin. Und das hat die, sage ich jetzt wieder als Althistoriker, das kommt natürlich auch nicht von ungefähr. Die christliche Kirche hat das nicht aus dem Vakuum geschöpft, das, auch das Neue Testament, das ist nicht im luftleeren Raum entstanden, sondern es hat ganz, ganz viel wiederum von der Antike in sich aufgesogen. Insofern ist das Christentum vielleicht der große Transmissionsriemen zwischen uns und der Antike. Und es verdeutlicht uns auch immer wieder, wie viel indirekt noch an antikem Menschsein in uns drinsteckt.
Ein
und das
Beispiel?
Finde ich natürlich schön.
Ein Beispiel für antikes Menschsein?
Ein Beispiel, dass ich bei Luther als Individuum vor Gott stehe, als einzelner Mensch, das ist die antike Idee des Bürgers. Der Bürger ist kein Unterworfener, kein Befehlsempfänger, der ist nicht passiv, sondern der ist ein aktiver Gestalter seiner Umwelt. So haben Platon, Aristoteles, Cicero, so haben die den Bürger konzipiert. Und ich würde denken, dieser antike Bürger, der ist eins zu eins auch und gerade durch das Christentum auf uns gekommen. Und ich würde mir heutzutage wünschen, dass dieser Bürger in uns wieder viel stärker zum Vorschein kommt und dass er sich viel weniger bieten lässt von der Obrigkeit, schon gar nicht irgendwelche alternativlosen Politikentwürfe. Ja, die sind mit dem Bürger inkompatibel. Und wer uns erzählen will, dass diese oder jene Politik, und mag sie noch so gut sein, alternativlos ist, der schafft den Bürger gerade ab. Und das ist etwas, das erfüllt mich als Althistoriker und als Bürger mit tiefer Besorgnis.
Herr Sommer, vielen Dank, dass Sie bei uns im Studio gewesen sind. Und wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie gesegnete und schöne Feiertage.
Unsere Dezember-Sendung ist an ihr Ende gekommen. Wir freuen uns, wenn Sie auch weiterhin treue Hörer und Hörerinnen für uns bleiben.
Auf unserer Website können Sie die Podcasts, unsere Sendebeiträge nachhören und unsere Veranstaltungstipps nachlesen. Die Adresse der Website lautet www.kirchenradio-oldenburg.de. Sie wird betreut von Monika und Jürgen Kötnig. Vielen Dank an die beiden dafür und ein kräftiger Applaus geht auch heute an unsere Technikerin am Schaltpult, Christina Reinemann.
Und wir laden Sie gerne ein zu unserer Januarsendung. Schalten Sie doch wieder ein im neuen Jahr am Freitag, den 13. Lässt sich gut merken, ne? Freitag, den 13. Januar 2017 um 18 Uhr bei O1. Dann sind wir wieder für Sie da. Wir sagen danke fürs Zuhören. Wir, das sind Antje Thielking
und Thomas Schiebloch. Wir wünschen Ihnen eine gesegnete und friedliche Advents- und Weihnachtszeit und einen guten Start ins neue Jahr.
Bleiben Sie behütet und tschüss. Sendeverantwortlich war Thomas Schiebloch. Viel Spaß beim weiteren Programm bei O1.